Das Verhältnis zwischen den Religionen in Indonesien ist seit jeher von Toleranz geprägt. In jüngster Zeit sorgt jedoch eine schleichende Islamisierung in Indonesien für Spannungen innerhalb der Gesellschaft und für Besorgnis bei den religiösen Minderheiten, zum Beispiel der Christen. Zwar ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land, nicht aber ein islamischer Staat. Alexander Flohr ist Sprecher der Organisation Watch Indonesia. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was sind das denn genau für Gruppierungen, wenn wir von Übergriffen auf Nichtmuslimen immer wieder hören und die Schlagzeilen, die bis nach Deutschland schwappen? Was sind das für Gruppierungen, die sich da versuchen, gegen Christen in Stellung zu bringen?
Ja, zunächst mal müssen wir, den Begriff Islamisierung ein bisschen relativieren. Wir sprechen, glaube ich, von verschiedenen Strömungen, die in Indonesien gleichzeitig ineinandergreifend miteinander stattfinden.
Ohne dass sie miteinander zu tun haben?
Nee, die bedingen sich gegenseitig. Mhm. Ja. Ich komme gleich darauf zurück. Ich sehe, ja, in der Tat, es gibt eine Islamisierung, es gibt aber auch innerhalb des Islam einfach, was die Leute es nennen, eine Arabisierung. Und es gibt generell eine stärkere Hinwendung zur Religion. Das heißt, das ist also nicht jetzt nur auf den Islam bezogen, sondern auch bei Christen, auch bei Hindus merkt man, dass eine stärkere Fokussierung auf Religion, vor allen Dingen auf das sogenannte richtige Ausleben dieser Religion in zunehmendem Maße stattfindet. Das heißt, man konzentriert sich mehr auf die Erfüllung bestimmter Rituale. Es ist jetzt wichtiger, auch für Christen am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, als es vielleicht irgendwie noch vor 10 Jahren war. Und entsprechende Tendenzen werden dann eben von islamischer Seite eben auch gespiegelt. Die Frage, was da Ursache und was da Wirkung ist, ist da also relativ schwierig. Mhm. Zum Zweiten, wenn ich sage Arabisierung des Islam, dann ist es eine Tendenz, die eben den bisher relativ toleranten, weltoffenen Islam, für den Indonesien bekannt war, immer mehr an bestimmten Riten arabischer Herkunft ausrichtet.
Was sind das für Riten?
Zum Beispiel die Frage, ob Frauen ein Kopftuch tragen, zum Beispiel die Frage, ob 5-mal am Tag gebetet wird, zum Beispiel die Wichtigkeit, ob das Essen halal ist, im islamischen Sinne rein, die Frage, ob man nach Mekka pilgert und dergleichen mehr. Ja? Mhm. Und es gibt dann aufgesetzt auf diese Bewegung gewisse radikale Gruppen, die, ich sag's mal mit aller Vorsicht, deren religiöses Fundament äußerst zweifelhaft ist. Also das sind bestimmt nicht die frommsten Muslime, die am besten die Religion verstanden haben, sondern es sind eigentlich mehr radikale Schlägertruppen, die in diesem Falle eben im Namen des Islam auftreten. Und das sind diejenigen, die am meisten für direkte Übergriffe auf religiöse Minderheiten wie Ahmadiyya, wie Schiiten, wie andere Abtrünnige Lehrmeinungen des Islam und natürlich auch gegenüber Christen auffällig werden.
Haben die denn regen Zulauf oder sind das einzelne versprengte Gruppen?
Regen Zulauf kann man nicht sagen. Sie sind innerhalb Indonesiens nach wie vor eine verdammt kleine Minderheit. Ich sag mal, vielleicht zahlenmäßig in der Relation nicht wesentlich mehr als irgendwelche Neonazis oder gewaltbereite Gruppen in europäischen Ländern. Aber sie sind natürlich eine lautstarke Minderheit, die es auch durchaus versteht, alle Medienregister zu ziehen und von sich reden macht. Und von Seiten der Regierung, von Seiten der Medien scheint mir da manchmal auch die Zurückhaltung etwas zu groß zu sein, sich mal mit klaren Worten, mit klaren Äußerungen gegen diese Gruppen zu stellen, auch von den islamischen Mehrheitsfraktionen, also wie Muhammadiyya und NU, das sind 2 30 und 40 Millionen starke muslimische Vereinigungen sehr toleranter Art, fehlen da die klaren Abgrenzungen, dass wir mit diesen Gruppen nichts zu tun haben wollen. Und von den Medien zum Beispiel werden diese Leute relativ häufig zu irgendwelchen Talkshows, zu Interviews eingeladen, anstatt sie einfach in die Ecke der Nichtachtung zu stellen. Und das verschafft ihnen natürlich eine gewisse Popularität, die wiederum aller mindestens zu dieser vorhin genannten Arabisierung der Mehrheitsgesellschaft beiträgt.
Wir haben gerade gehört in Beiträgen und auch in verschiedenen Interviews, dass diese Gewaltbereitschaft auch durchaus provoziert wird durch zahlreiche Kirchenbauten der Pfingstbewegung, wenn wir auf die Verfolgung von Christen genauer schauen. Würden Sie das auch bestätigen, dass da einfach zu viele Kirchenbauten zu wild gebaut werden, teilweise Städte entstehen, wo es mehr Kirchen gibt als muslimische Häuser und dass deshalb das ein bisschen auch provoziert?
Provokationen finden statt, namentlich tatsächlich auch von Pfingstgemeinden amerikanischer Herkunft, die, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, radikale religiöse Lehrmeinungen sind nicht das Monopol der Muslime, sondern gerade auch diese amerikanischen Pfingstkirchen sind ja manchmal nicht gerade zurückhaltend. Dennoch jetzt von einer Zupflasterung mit Kirchen zu sprechen in den Städten, das halte ich für übertrieben. Die Frage allerdings ist, sowohl für Kirchen als auch für Moscheen, ob überall da, wo Gotteshäuser gebaut werden, tatsächlich welche benötigt werden oder ob irgendwie die bestehenden nicht ausreichen würden. Also da ist manchmal durchaus eine gewisse Symbolpolitik sicherlich damit verbunden. Allerdings auch in ehemaligen Konfliktgebieten eine Symbolpolitik, die religiöse Spannungen abbauen soll. Also zum Beispiel hat auf den Molukken oder hat in Zentral-Sulawesi, wo es ja vor 10 Jahren zu fast bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen gekommen ist, die Regierung eben sehr viel Wert darauf gelegt, Moscheen und Kirchen wieder aufzubauen, selbst an Orten, wo die entsprechende Religionsgemeinschaft eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, weil sie durch die Kriegswirren vertrieben oder ermordet worden ist. Ne?
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass die Regierung und auch von muslimischer Seite die radikalen Kräfte deutlicher an ihre Grenzen geschickt werden könnten. Was sind denn Maßnahmen, mit denen tatsächlich eine mögliche weitere Entwicklung hin zu einer Arabisierung des Islam in Indonesien, wie könnten diese Entwicklung gestoppt werden?
Das ist natürlich auch relativ schwierig für uns zu diskutieren, die wir keine Muslime sind, weil sich da auch relativ schnell die Türen für eine offene Diskussion der Religionsauslegung der Exegese schließen. Wenn man sagt, irgendwie, man ist kein Muslim, dann heißt das natürlich sofort irgendwie, dann kannst du da auch nicht mitreden. Aber ich sag mal, was die Regierung natürlich auf jeden Fall tun könnte, ist sich allermindestens an Recht und Gesetz und ihre eigene Verfassung zu halten und auch einfach allen Einwohnern des Landes klarzumachen, dass das nicht diskutierbare Dinge sind. Und wenn wir zum Beispiel auf den Fall einer Kirche in Bogor, das ist eine größere Stadt im Süden der Hauptstadt Jakarta, gucken, da gibt es die sogenannte Jasminkirche.
Von der haben wir schon gehört heute in der Sendung.
Von der haben wir schon gehört. Das ist ein Fall, der ging durch drei Gerichtsinstanzen bis letztlich vor den Supreme Court, das oberste Gericht, der gesagt hat, diese Kirche, die da gebaut worden ist, hat alle Baumaßnahmen, alle Bauauflagen, Genehmigungen und so weiter und so fort erfüllt. Diese Kirche muss aufgemacht werden. Es gibt keinen Grund dazu, die nach wie vor zu versperren und die Leute dazu aufzufordern, irgendwo anders ihre Gottesdienste abhalten zu lassen. Nichtsdestotrotz versperrt sich einfach der Bürgermeister dieser Stadt Bogor dagegen, dieses Gerichtsurteil zu vollziehen. Und das ist natürlich dann schon die Frage, wie weit ist eine Regierung dazu bereit, solche Missachtung des Gesetzes durch Amtsträger, durch hohe Amtsträger zu dulden? Das ist das Signal an alle anderen in ganz Indonesien. Indonesien, wenn du genügend Macht hast, kannst du tun und lassen, was du willst.
Klarere Positionierung der Regierung zur Religionsfreiheit, das wünscht sich Alexander Flohr von der Organisation Watch Indonesia. Mit ihm habe ich über die Arabisierung des Islam in der indonesischen Gesellschaft und die Folgen zum Beispiel für Christen gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen.